Herzlich willkommen bei Erfolgsdruck, Stories aus dem Mittelstand, dem Flyer-Alarm-Podcast über druckreife Marketing und Business-Ideen. Ich bin Doreen.
Und ich bin Marco.
Und heute sprechen wir über ein Thema, über das Marco sich richtig freuen dürfte, nämlich es geht um Sportsponsoring.
Ja, das stimmt allerdings. Ich wollte diese Folge schon ewig machen und ich bin mega froh, dass es jetzt endlich mal klappt. Für das Thema Sportsponsoring haben wir uns den Sebastian Ferschl eingeladen. Der kümmert sich um Sponsoring und Partnerschaften beim FC Bayern München Basketball. Und kurzer Transparenzhinweis, Flyeralarm ist da selbst auch ein Sponsor. Und dann haben wir uns aber auch noch unsere Kollegin Annika eingeladen. Die arbeitet bei Flyeralarm in der Brand- und Sponsoring-Abteilung. Und wir können jetzt einfach mal beide Seiten ordentlich ausquetschen.
Hallo Sebastian und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich. Ich bin sehr gespannt, habe gehört, ihr seid jetzt in eurem neuen Studio und bin natürlich sehr, sehr stolz, dann sozusagen der erste Gast auch in eurem neuen Studio zu sein.
Zu Recht.
Völlig zu Recht. Sag uns doch mal kurz, wann ist denn der Erfolgsdruck bei dir im Job am größten?
Ja, also es gibt ja immer die Zitate auch von ehemaligen Bayern-Spielern, dass beim FC Bayern immer Druck ist. Also von dem her begleitet er uns natürlich durch das gesamte Arbeitsleben. Dadurch, dass jetzt wir zum Thema Sponsoring natürlich dafür verantwortlich sind und der FC Bayern Basketball ist ja losgelöst vom Fußball eine unabhängige oder ein eigenes Unternehmen, der ja versuchen muss, seine Erlöse und Kosten selber im Griff zu haben. Und demzufolge ist natürlich das Thema Sponsoring für uns ein richtig wichtiger Erlöstreiber. Heißt, dass gerade ja Sponsoring-Partnerschaften für uns extrem wichtig sind, um auch Budget zu haben, um es eine Mannschaft zu leisten, die möglichst erfolgreich spielen kann, um natürlich auch unsere Mitarbeiterstruktur zu entwickeln. Von dem her würde ich fast sagen, dass der Erfolgsdruck bei uns im Job immer hoch ist. Jetzt klar, wenn man es mal so ein bisschen zeitlich vielleicht eingrenzen möchte, ist es jetzt so, die Zeit, die jetzt losgeht, bis zum Ende der Saison, wo wir jetzt auch schon für die neue Saison gucken, ja, welche Partner können wir weiter behalten, weil vielleicht Verträge auslaufen, wo können wir uns weiterentwickeln und so weiter. Also zeitlich gesehen, es ist vor allem Q1, Q2, um halt dann auch die kommende Saison, die dann so im Juli, August mit losgeht, dann auch vorzubereiten.
Steigen wir doch mal ganz low level ein. Kannst du mir so kurz und einfach erklären, was Sportsponsoring ist und was ist zum Beispiel der Unterschied zu einem klassischen Mäzenentum ist oder zu so einem Werksverein?
Ja, Sportsponsoring, unser Lieblingsthema. Wenn man so möchte, ist Sportsponsoring die Nutzung von sportlichen Events, von der Plattform Sport, um als Unternehmen ja kommunikative Botschaften zu senden, Produkte, die Marke zu bewerben und das halt in einem Ausmaß, das für einen passt, auch zu tun. Also heißt, es geht da schon um das Prinzip Leistung und Gegenleistung. Das können auf Seiten des Sponsors Geldleistungen sein, Sachleistungen oder auch Dienstleistungen, die dann der Sponsor dem Verein, dem, sagen wir mal, Rechtehalter auch entgegenbringt. Und auf der anderen Seite bekommt er dafür unterschiedliche Sponsoring-Rechte, die dann für ja auch gewisse Ziele, die innerhalb von so einer Partnerschaft vor allem für den Sponsor wichtig sind, eingesetzt werden können, um die zu erreichen. Und das kann halt ein Gesponsorter sein, ein Verein, wie jetzt zum Beispiel in unserem Fall, können auch Einzelspieler sein, Einzelathleten, ne? Also aktuell sieht man ja oft das auch im Wintersport zum Beispiel. Es können aber auch ganze Verbände sein, wie zum Beispiel Bundesliga, der DFB und so weiter, die halt dann eben über einen Sponsor Leistungen bekommen und Gegenleistungen dann auch wieder von dem Gesponserten an den Sponsor gehen. Das können Tickets sein, das können Kommunikationsleistungen auf Social Media sein, das können jetzt auch ganz klassisch ja Trikotsponsoring sein bei Clubs. Und da vielleicht ist auch dann der Unterschied zum Mäzen, was ja so der zweite Teil deiner Frage gewesen ist, weil es in diesem Mäzenatentum, wie, glaube ich, der Begriff richtig ist, da ist dieses Leistung-Gegenleistung-Prinzip, steht da nicht so ganz in Forderung, sondern geht es hauptsächlich um die Förderung von einem Verein, die Förderung von einer Sportart, ohne dass da jetzt in so einem gleichen Prinzip auch eine Gegenleistung gefordert wird, beziehungsweise im Vordergrund steht.
Du hast ja eingangs schon erwähnt, ihr beim FC Bayern München Basketball, ihr seid ziemlich unabhängig von den Fußballern. Das heißt, wenn die irgendwie ihre, keine Ahnung, 18. Meisterschaft in Folge gewonnen, bringt euch das jetzt finanziell auch nicht die Welt. Wie wichtig ist denn Sponsoring für euch als Profiverein, so als Einnahmequelle?
Ja, wir jetzt so als Profiverein, du hast es gesagt, und da ist vielleicht der Basketball auch nochmal ein ganz gutes Beispiel. Wir sind sehr, sehr stark davon abhängig, beziehungsweise wir benötigen sehr, sehr stark auch die Unterstützung von Sponsoring-Partnern. Im Basketball ist es im Vergleich zum Fußball noch nicht so, dass du sehr viel Geld über TV-Einnahmen generierst oder dass du sehr viel Geld über Spielerverkäufe, Transfersummen generierst, wie du es zum Beispiel jetzt im Fußball hast. Im Gegenteil, bei uns sind so die größten Einnahmenquellen das Sponsoring, das Ticketing und ein bisschen sonstige Themen, wo dann zum Beispiel auch TV-Einnahmen und so weiter reinfallen. Und wenn man das sich so anschaut, was unsere Erlösstruktur angeht, da ist schon das Sponsoring die wichtigste Einnahmequelle. Also von dem her ist Sponsoring für uns extrem wichtig und genießt dann sozusagen auch eine sehr hohe Aufmerksamkeit bei uns im Club, sei es jetzt durch uns, weil wir auch Mitarbeiter dafür haben, die sich darum kümmern, aber auch natürlich im Bereich des Sports, weil auch Spieler, Trainer das wahrnehmen und dementsprechend auch für Sponsoren dann auch zur Verfügung stellen, wenn es darum geht, mal Videoaufnahmen zu machen, die eigene Marke zu promoten etc. pp.
Und welche Arten von Sponsoren habt ihr so? Sind es jetzt eher lokale Betriebe, Mittelständler oder habt ihr zwei riesige Konzerne, die euch sponsern und dann ist gut? Wie verteilt sich das so?
Ja, das ist
doch schön, oder?
Bitte?
Das wäre doch schön, bei weniger Arbeit. Einfach zwei große Konzerne und fertig.
Das wäre super, ja. Das wäre super. Aber so ist es, muss ich auch sagen, zum Glück nicht mehr. Mhm. Also auch so das Sponsoring an sich hat sich in den letzten Jahren ein bisschen entwickelt. Aber also bevor ich das vielleicht ein bisschen ausführe, so auf eure Frage erstmal einzugehen. Also wir haben so bei uns in unserem Sponsoring-Pool haben wir so 40, ich glaube aktuell 42 Partner, die unterschiedlichen Kategorien zuzuordnen sind. Ne? Also Flyer-Alarm zum Beispiel, das Sponsor bei uns. Wir haben aber auch Unternehmen wie die Telekom, BMW, Adidas, also große globale Konzerne. Siegmund, also unser Hauptsponsor, ein Mittelständler aus der Nähe von Augsburg, aber auch lokale Betriebe aus München, die uns als Plattform nutzen, um halt, wie gesagt, Produkte, Dienstleistungen und so weiter, sich selber als Marke zu bewerben. Und so hat sich auch Sponsoring in den letzten Jahren entwickelt. Nicht nur eine Bande bieten, wo du dein Logo drauf machst und dann war's das. Mhm. Und dann müssen wir uns auch als Club um nichts mehr kümmern, sondern dass es halt darum geht, ja, Geschichten gemeinsam zu erzählen. Und diese Geschichten sollten möglichst authentisch sein. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass du halt auch möglichst authentische Partner bei dir als Club hast, weil das bringt dir als Club etwas, aber natürlich auch dem Unternehmen, das dann auf der Gegenseite ist, das dann auch mit dem Sport, mit dem FC Bayern Basketball auch Geschichten erzählen kann, die dann zu den Zielen passen, die auch das Unternehmen erreichen möchte, das bei uns als Sponsor aktiv ist.
Das heißt, ihr lehnt auch Sponsoren ab, die nicht zu eurem Club passen?
Also man muss dazu sagen, dass der Basketball in der Hinsicht auch noch nicht so eine Sportart ist, wo den ganzen Tag bei uns das Telefon klingelt und wir nur alles abarbeiten. Im Gegenteil, Basketball ist jetzt nicht die Nummer 1 Sportart in Deutschland, wird wahrscheinlich auch in den nächsten, auf absehbarer Zeit nicht der Fall sein. Und demzufolge müssen wir da auch sehr viel nach außen gehen. Wir müssen akquirieren, wir müssen Leute zum Basketball einladen. Und wenn sie einmal beim Spiel gewesen sind, dann wird es, glaube ich, sehr schwer, sie davon abzuhalten. Ne? Also von dem her kann ich mich jetzt in der Zeit, in der ich hier gewesen bin, nicht daran erinnern, dass wir Sponsoren absagen mussten, weil sie nicht zu uns passen, sondern eher, dass man sich vielleicht nicht auf ein gemeinsames Paket einigen konnten. Das andere Thema, das hatten wir bisher noch nicht, aber wahrscheinlich würden wir das auch, weil am Ende ist es ja so, dass du so eine Partnerschaft, die zieht sich ja jetzt nicht nur, du machst einmal einen Vertrag oder einmal einen Deal und das war's dann, sondern du verbringst ja sehr viel Zeit miteinander. Wir haben 40 Heimspiele, wir sehen uns mindestens 40 Mal im Jahr im besten Fall und da muss dann schon auch das, was das Unternehmen möchte von uns, beziehungsweise was auch der Sponsor umsetzen möchte in so einer Partnerschaft, das muss passen, genauso wie wir auch passen müssen. Ne? Und das würde, glaube ich, gar nicht gehen, wenn man das über so einen langen Zeitraum und auch in dieser Frequenz gemeinsam durchsetzen möchte. Deswegen ist es, glaube ich, auch immer im gleichzeitigen Interesse, wenn man vielleicht, wie gesagt, bei uns war es bisher noch nicht der Fall, wenn man sagt, okay, das passt nicht aus den Werten oder den Anforderungen, sondern wenn, dann gibt es natürlich mal die Geschichte, dass man sich aufgrund des Leistungs- und Gegenleistungsprinzips vielleicht nicht einig wird. Das kann natürlich immer mal passieren, wie oft im Geschäftsleben, aber so ist es halt auch mal, ne?
Du meintest gerade, es gab eine Entwicklung bei euch so in den letzten Jahren, was das Sponsoring angeht. Kannst du die vielleicht kurz skizzieren?
Ja, also wenn man sich das Sponsoring generell jetzt aus den letzten Jahren anguckt, kommen wir wirklich von der Schiene, dass es erstmal darum ging, seine Marke möglichst im Umfeld erstmal zu platzieren. Heißt, dass man sehr viel über Branding-Geschichten gekommen ist und das ist natürlich auch weiterhin sehr wichtig. Ne? Also wenn man bei uns jetzt ein Basketballspiel anschaut, da siehst du diese klassische LED-Bande, die halt um das Spielfeld herumsteht, wo Botschaften abgesendet werden von Partnern, wo also nicht nur Logos, sondern auch teilweise Produkte beworben werden. Das ist auch weiterhin wichtig und das ist auch ein wichtiger Treiber, gerade in Sportarten, die extrem TV-relevant sind. Ne? Also sieht man ja auch dann bei so Großereignissen wie Weltmeisterschaften und so weiter, dass da ganz, ganz viel Sichtbarkeiten erzeugt werden. Generell aber, und so hat sich natürlich auch, so haben sich auch die Unternehmen entwickelt. Also es langt ja auch jetzt nicht mehr für eine Marketingabteilung, wahrscheinlich auch von Flyer Alarm, dass man irgendwo sein Logo hinklatscht und dann hat man sein Marketingziel erreicht, man ist bekannt und die Leute kommen auf die Homepage und bestellen Sachen, sondern es geht ja auch darum, viel mehr über sich zu erzählen und das dann eben auch gemeinsam mit einem Sportclub, das gemeinsam zu erzählen und die Plattform Sport, die ja schon sehr positiv emotional auch geladen ist, das zu nutzen, ist dann auch immer mehr jetzt das Thema, authentische Geschichten zu erzählen, auch diverse Zielgruppen zu erreichen. Wenn man jetzt mal so die jüngere Zielgruppe, die ja auch sehr, sehr spannend für uns alle ist, die zu erreichen, da muss man halt einfach auf Social Media auch sehr präsent sein. Die gucken nicht mehr so sehr das lineare TV und auf Social Media zählt halt Content und den Content muss man halt auch im beiderseitigen Austausch und der Kreation erzielen. Und somit hat sich da auch das Sponsoring an sich in die Richtung geändert, dass die Geschichten immer wichtiger werden und eigentlich schon sind.
Meinst du, man könnte das, was du jetzt gerade erklärt hast, auch auf den Amateursport und Amateurvereine herunterbrechen?
Also am Ende, glaube ich, ist es immer von der Sportart wahrscheinlich abhängig und auch von der Region, in der so ein Sportverein tätig ist. Ne? Wir haben es auch im Basketball so, Beispiel. Ich habe ja vorhin gesagt, wir beim FC Bayern Basketball, wir haben jetzt 40 Partner. Also im Vergleich zu anderen Basketballclubs, die auch in der Bundesliga spielen, ist es relativ wenig. Ne? Da kann es mal sein, dass man so 200, 300 Sponsoren hat. Und das ist auch gut so, weil genau in der Region eben so dieser Anspruch auch da ist. Mhm. Ich glaube, am Ende ist es ein bisschen auch bei den Amateurvereinen davon abhängig, wie viel Personal wahrscheinlich auch dahinter steckt, um solche Geschichten zu erzählen. Es gibt immer mehr Anbieter, die auch ja hier Amateurvereine unterstützen, sei es jetzt Unternehmen auf deren Social-Media-Kanäle zu bringen und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist auch immer so ein bisschen die Kapazität steckt dahinter, weil die Geschichte müssen ja immer zwei Seiten erzählen. Ja. Ich denke, generell sind auch Amateurvereine sehr, sehr stark von Sponsoren abhängig, beziehungsweise benötigen auch Sponsoren, um so die Basis zu sein für den Sport an sich. Und dementsprechend ist ja eigentlich auch da jede Partnerschaft eine Geschichte. Ne? Also es ist so ein überspitztes Beispiel. Aber wenn jetzt die Bäckerei aus dem Dorf Sponsor ist und dann zu jedem Spiel die Semmeln und die Brezen bereitstellt, das ist ja auch schon eine coole Story, die man irgendwie gemeinsam dann am Spieltag erzählt. Also ich glaube, wenn man das so in den Vordergrund stellt und das immer wieder mit so Themen auch verknüpfen kann, dann ist es sicherlich auch für alle Vereine ein wichtiges Thema, um halt auch Unternehmen und Sportvereine zusammenzubringen.
Aber gehe ich da als Unternehmen nicht auch jedes Mal so ein kleines Risiko ein, wenn ich quasi einen Verein oder einen Einzelsportler unterstütze und die performen dann nicht oder sie leisten sich irgendwelche Skandale und dann habe ich das gleiche Problem bei mir?
Nicht, dass es irgendwie abfärbt aufs eigene Image.
Genau.
Ja, also ich glaube, klar, da muss man so ein bisschen differenzieren. Skandale ist natürlich etwas, wo man schon vorsichtig sein muss. Ne? Und es gibt ja auch im Sport Skandale, die einfach auch aus Clubseite zu verurteilen sind und dann dementsprechend auch für Sponsoren nicht förderlich. Ne? Also das mal außen vor, sei es jetzt von Einzelsportlern oder auch von dem Club oder von Funktionären aus dem Club. Ich denke, am Ende ist der Erfolg, also Erfolg ist ja etwas, was sich sehr schnell ändern kann, ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel gestern haben wir jetzt glücklicherweise mit einem Punkt zu Hause gegen Monaco gewonnen. Die Woche davor haben wir mit 40 Punkten, glaube ich, in Piräus verloren. Ne? Es hat sich jetzt in dem Zeitraum hat sich jetzt nichts verändert für was so die Wirkung des Sponsorings angeht, ne? Was auch immer ein schönes Zeichen ist, finde ich, wenn du beispielsweise, das ist ja immer so der prägendste Sponsor, der Hauptsponsor, auch im Zuge eines Abstiegs zum Beispiel von dem Club auch weiterhin mit an Bord ist, weil am Ende will man ja als Sponsor nicht nur die Leute erreichen, die vielleicht im TV das Ganze, also das Spiel anschauen, sondern du willst ja die Fans erreichen. Und die Fans, die haben immer eine emotionale Bindung zu dem Verein, egal, na klar, man ist mal positiv emotional gebunden, man ist aber auch mal negativ emotional gebunden, aber man ist immer gebunden. Und gerade wenn du als Unternehmen auch authentisch Partner sein möchtest, ist es, glaube ich, auch ein großer Erfolg für dich, wenn du in schlechten Zeiten genauso auch zu dem Club stehst und dementsprechend auch eigentlich dann auch wieder eine positive Aufladung für dein Unternehmen hinbekommst, weil du halt, wie gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten zu denen stehst und Erfolg ist immer sehr, sehr schnelllebig. Und was heute gut war, wird morgen schlecht sein. Trainer, die letztes Jahr gewonnen haben und jetzt verlieren, werden entlassen. Also das ist, glaube ich, immer ein schnelllebiges Geschäft. Deswegen geht es da eher bei Sponsoring-Partnerschaften ja auch um das Langfristige und um die Bindung zum Verein und zu der ganzen Community drumherum. Und deswegen, jetzt mal abgesehen von Skandalen, da gebe ich euch recht, dass, also da ist ein Risiko und da muss es dann auch Möglichkeiten geben, im schlimmsten Fall auch Partnerschaften zu beenden. Allerdings an sich ist, glaube ich, so die Bindung zum Verein, ist es immer was Emotionales, das sich am Ende auch positiv auf ein Unternehmen auswirken kann.
Also so ein Sportsponsoring ist eigentlich selten ein eiskaltes Business-Kalkül.
Ja, das ist meine, am Ende ist es ein People-Business, ne? Also wir, das kann kein eiskaltes Business sein. Es ist auch generell, wenn man so über die Bewertung von Sponsoring auch spricht, ne, ist es auch sehr schwer, wirklich mit, also 1:1 mit einem Return on Investment oder so auch darzulegen. Also es gibt Möglichkeiten, ja, aber es muss immer auch eine sehr, nicht subjektiv, aber so ein Soft-Faktor muss dabei sein. Wenn man so möchte, die Athleten, sowohl in einem Team, aber auch einzelne Athleten, das sind auch Menschen, ne? Da kann man nichts mit eiskaltem Business-Kalkül machen und muss dann auch ein gewisses Verständnis haben, wenn es mal in die falsche Richtung geht, solange man halt, dass das große Ganze halt weiterhin erhalten bleibt, ne?
Gehen wir doch mal von einem ganz konkreten Beispiel aus. Wenn ich jetzt einen Sanitär-Großhandel betreibe und ich denke mir, ich will Basketball gut, ich mag den FC Bayern, ich will da jetzt Sponsor werden. Wie lief denn so unser erstes und vielleicht auch zweites Gespräch ab?
Da muss ich jetzt aufpassen, weil wir haben ja mit Streifen-Eder auch da einen Partner, und ich möchte nicht so viele Details verrate, ne, wie da die Gespräche abgelaufen sind.
Nee, also, du kannst ein mittelständisches Unternehmen deiner Wahl einfügen.
Ja. Du kannst auch beim Backup bleiben, den wir schon angesprochen haben, ist ganz egal.
Den haben wir auch. Also, generell ist es ja so, ich habe es ja schon gesagt, wir sind mit 40 Partnern oder 42 Partnern relativ, wir sind auf Qualität aus. Das heißt, wir gucken, dass wir aus den Branchen, die es bei uns gibt, dass wir da immer nur einen Partner haben. Mhm. Also klar, wir haben verschiedene Stufen innerhalb unserer Partnerpyramide, aber wir wollen jetzt eben nicht 5 Bäckereien zum Beispiel, ne, weil wir gerade bei dem Thema waren, bei uns haben, sondern wirklich nur eine. Heißt, wir gucken immer, in welchem Bereich ist denn gerade für uns was frei? Was ist vielleicht auch gerade ein Sektor, der sich extrem entwickelt? Mhm. Und gibt es da vielleicht Möglichkeiten, mal auch mit Unternehmen in Kontakt zu kommen? Und dann versuchen wir natürlich auch zu gucken, okay, was gibt es denn eigentlich für Ansatzpunkte, die jetzt mal das Unternehmen aus dem Bereich und uns einen oder wo es vielleicht auch gemeinsame Needs gibt? Ne? Brauchen wir vielleicht, wir sind ja auch Betreiber hier jetzt zum Beispiel vom BMW-Park hier in München, brauchen wir vielleicht in dem Bereich auch Unterstützung? Und das wäre halt dann schon mal so eine Story, dass wir auf das Unternehmen zugehen. Vielleicht finden wir sogar in unserem Netzwerk jemanden, der jemanden kennt und dann geht es da mal drauf zu und sagen, hey, wie wäre es denn, dass wir uns mal austauschen, völlig unverbindlich. Wir finden, dass wir gut zusammenpassen. Wir finden, dass wir für euch eine coole Plattform sein können, um euch als Marke mit euren Produkten nochmal zu inszenieren, auch da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und auf der anderen Seite glauben auch wir, dass ihr uns weiterbringen könnt. Und so gibt es dann mal erste Gespräche, in denen man halt sehr viel auch, ja, ist ein bisschen so wie auch privat, wenn man jemanden kennenlernt, auch so ein bisschen Interessenaustausch, Ziele austauscht, um zu sehen, okay, passen wir zusammen. Also und das sind so Gespräche, in denen man halt genau das rausfinden muss. Passen die Unternehmen zusammen, passt auch, das ist jetzt meistens nicht in dem ersten Step, aber auch so der finanzielle Rahmen zusammen, der für uns notwendig ist, damit wir eben die Sponsoring-Rechte gewähren können, der aber auch für das Unternehmen ja möglich ist, um sich dann nicht komplett in die falsche Richtung zu entwickeln. Und dann spricht man halt irgendwann mal, wenn man merkt, man passt zusammen, dann wird es halt immer konkreter. Dann spricht man klar irgendwann über den Preis. Man spricht aber auch darum, so, welche Ziele habt ihr und welche Sponsoring-Rechte können wir denn euch geben, um diese Ziele zu erreichen? Beispiel, ich habe sehr viele Kunden und ich möchte alle meine Großkunden halt was Besonderes, ich möchte diesen was Besonderes bieten mal als Incentive. Sag ich, ja cool, dann hol dir bei uns VIP-Tickets oder jetzt im SAP-Garten, wo wir jetzt auch Heimspiele abhalten, dann nimm dir eine Loge, weil sowas hat noch keiner erlebt. Ein Basketballspiel im SAP-Garten, die modernste Halle Europas, das ist, glaube ich, da kannst du so viele Kunden einladen, wie du willst, jeder wird dir sagen, wow, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und das könnte jetzt ein Teil sein, wenn das Ziel ist, eine Einladungsplattform für Großkunden zu haben und so weiter und so fort. Und so setzt sich das dann alles zusammen. Am Ende muss man wahrscheinlich noch mal ein bisschen verhandeln und ganz am Ende werden dann Verträge aufgesetzt, unterschrieben und dann geht's los. Mhm. Bei uns jetzt zum Beispiel im Club hat jeder Partner oder jeder Sponsoring-Partner eine Betreuerin oder einen Betreuer, die sich halt nicht nur um dieses eine Unternehmen, sondern um mehrere Sponsoren auch kümmert, die so immer der Ansprechpartner, Ansprechpartnerin sind für Themen, aber auch um genau diese Sachen, die im Vertrag festgehalten wurden, die im Gespräch vereinbart wurden, um die dann auch umzusetzen, damit man am Ende vom Jahr oder von den 2 Jahren, 3 Jahren, je nachdem wie so eine Partnerschaft im ersten Step geht, sich immer anschauen kann, okay, verfolgen wir gerade die Ziele und erreichen wir sie, beziehungsweise sind wir auf dem richtigen Weg. Mhm. Das sind so die Schritte, die in so einer Anbahnung von einer Partnerschaft passieren, die aber dann auch immer so Step by Step, je konkreter es wird, auch dann abfolgen.
Jetzt könnte ich natürlich aber als Mittelständler auch sagen, ja super, dann will ich jetzt Sponsor werden, aber ich will natürlich nur die ganz großen Clubs sponsern, weil ich will auch in so eine coole Loge mit meinen Kunden und ich will VIP-Tickets und ich will vor allen Dingen maximale Aufmerksamkeit. Jetzt suche ich mir den größten Club, den es gibt, egal in welchem Bereich. Aber warum sollte ich denn eigentlich auch mal die kleinen und lokalen Sportvereine unterstützen?
Also ich glaube, dass die kleinen lokalen Vereine die Basis sind, dass überhaupt Profisport oder jetzt, wenn wir beim Basketball bleiben, auch Profi-Basketball stattfinden kann. Du brauchst Ehrenamt, du brauchst Vereine, in denen Kinder, Jugendliche, natürlich auch Erwachsene Sport machen können. Das ist einerseits aus dem Thema Gesundheit. Gesundheit extrem wichtig, was ja auch immer wichtiger wird, gerade jetzt nach der Pandemie, wo man gemerkt hat, man bewegt sich viel zu wenig, gerade auch Kinder bewegen sich zu wenig. Also nicht nur aus dem Aspekt ist es wichtig, dass über Sponsoren auch lokale Vereine ja weiter existieren können, sondern es geht auch darum, ja, genauso für diese Profivereine auch ja eine Basis zu sein, wo man erstmal Basketball zum Beispiel lernen kann. Deswegen ist es auch extrem wichtig, Vereine auf dem Land, kleine Vereine auch in der Stadt zu fördern, um genau eben diese Basis zu sein. Also klar, man möchte immer den jetzt bei uns zum Beispiel nächsten Andreas Obst vielleicht in seinem Basketballteam haben und fördern, aber es geht natürlich da auch um viel mehr. Also es geht darum, dass man Leute bewegt, dass man dafür sorgt, dass Leute sich möglichst gesund bleiben und auch über jetzt im Bereich Basketball, über den Teamsport auch an Kinder, Jugendliche Werte vermittelt werden, die halt extrem wichtig sind für die Zukunft und extrem wichtig sind auch für unser gesamtes gesellschaftliches Zusammenleben. Und genau dafür ist der Sport da und dafür sind alle Vereine da. Und dementsprechend ist es auch extrem wichtig, dass solche Vereine auch unterstützt werden.
Ja. Das ist ein wunderbares Schlusspädoyer gewesen. Herzlichen Dank.
Okay. Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Dann wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg in der Saison. Wir drücken die Daumen. Toi, toi, toi. Und vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.
So viel also aus der Sicht der Vereine. Und jetzt hören wir uns mal die Sponsorenseite an, würde ich sagen. Hallo Annika und schön, dass du bei uns im Podcast dabei bist.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ihr auch mich eingeladen habt und ich hier sein darf.
Gerne.
Wir hatten gerade schon ein sehr spannendes Gespräch mit dem Sebastian vom FC Bayern Basketball. Mhm. Und der Transparenzhinweis fiel ja auch schon, aber Flyeralarm ist schon lange Sportsponsor, auch beim FC Bayern Basketball. Mhm. Wir supporten auch andere Vereine und Verbände, jetzt zum Beispiel den DFB-Pokal oder den BVB, Eintracht Frankfurt, Swiss Ski oder halt auch die Würzburger Kickers. Warum machen wir das?
Ja, da hast du jetzt schon einige genannt und das kommt tatsächlich auch so ein bisschen drauf an, was für ein Sponsoring das ist. Also einer der wichtigsten Gründe, warum wir Sponsoring betreiben und warum bei uns eben auch Sponsoring und Brand Hand in Hand geht, ist, weil wir die Markenbekanntheit steigern möchten. Und dabei eignet sich natürlich für uns auch der reichweitenstärkste Sport in Deutschland und das ist eben immer noch der Fußball. Und deswegen sind wir hier sehr, sehr aktiv und haben unter anderem eben auch die Partnerschaft mit dem DFB zusammen. Und ja, die lohnt sich auch. Also wir haben jetzt schon nicht selten auch den Satz gehört, Flyalarm, das sind doch die von der Bande. Also scheint zu wirken und die Markenbekanntheit tatsächlich auch erfolgreich zu steigern. Aber wir nutzen unsere Partnerschaften auch teilweise, um uns regional zu etablieren. Also dadurch kommen dann auch eben Partnerschaften wie jetzt Eintracht Frankfurt oder BVB oder auch Swiss Ski für die Alpenregion. Wir sind ja auch international tätig oder eben mit dem FC Bayern Basketball zustande, weil München ist für uns eine ganz, ganz wichtige Region. Wir sind da sowohl mit Mitarbeitenden vor Ort als auch einem großen Kundenstamm und deswegen macht es für uns natürlich durchaus Sinn, hier die Markenbekanntheit zu steigern und auch Rechte, wie jetzt zum Beispiel auch unser Ticket-Kontingent für verschiedene Sales-Ziele zu nutzen. Also nicht selten gehen wir dann auch mit Kunden oder Kundinnen zum Spiel und versuchen hier dann die Kundenbindung zu stärken.
Ach, das wäre auch mein Traumjob. Einfach bezahlt Fußball oder Basketball gucken.
Das ist ja natürlich nicht nur das, aber klar, es gibt schlechtere Umfelder zum Arbeiten, würde ich mal behaupten.
Auf jeden Fall.
Gerade die emotionalen Felder sind für so Business-Gespräche auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Wie läuft das typischerweise ab? Also geht ihr jetzt auf Sportvereine oder Verbände zu und sagt, hey, wir sind Flyerlammer, wir möchten euch gerne unterstützen? Oder bekommt ihr eher Anfragen?
Auch das ist unterschiedlich. Also wir bekommen natürlich ganz, ganz viele Anfragen, einfach weil wir schon sehr etabliert sind mittlerweile in dem Bereich und schauen uns auch jede einzelne davon an und bewerten nach bestimmten Kriterien, wie jetzt Zielgruppe, Reichweite, Imagepassung, passen wir in deren Portfolio, passen sie in unser Portfolio und gucken dann, ob ein Sponsoring tatsächlich zustande kommen kann. Und wenn es kein traditionelles Sponsoring wird, dann haben wir natürlich trotzdem noch andere Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel für Amateurvereine ein pauschales Angebot über Flyerlamm Sports, wo sie sich Trikotsätze generieren können und dort ist dann eben schon ein Logo platziert auf der Brust und sie können tatsächlich bis zu 55% Rabatt auf diese Trikotsätze bekommen, also wie so ein kleines vorgefertigtes Sponsoring für Amateurvereine oder auch bei gemeinnützigen Anfragen, die wir ganz viel bekommen, die geben wir dann weiter an die Flyerlamm Kids Foundation, die sich für Kinder und Jugendliche aus der Region engagiert. Also wir gucken schon immer, wenn wir Anfragen bekommen, wo können wir helfen. Aber bei den größeren Sponsorings ist es tatsächlich selten so, dass die durch eine Anfrage bei uns zustande kommen, sondern hier ist es normalerweise so, dass man schon im Kontakt ist, weil es zum Beispiel ein sehr guter Kunde ist von uns und dann schauen wir einfach gemeinsam, wo sind Zielsetzungen und Partnerschaften, die wir eingehen können.
Du hast jetzt eigentlich schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht können wir hier noch ein bisschen tiefer reingehen, wie so die Zusammenarbeit aussieht mit euren Partnern oder Vereinen, die ihr eben sponsert. Wie viel Mitspracherecht hat man da und was bekommt man da alles Schönes von den Vereinen zurück für ja, sein Engagement?
Ja, auch das kommt so ein bisschen auf den Verein drauf an oder auf den Verbund und vor allem auch auf die Größe, weil bei einem Riesenverbund wie dem DFB ist es natürlich so, dass es jede Menge Richtlinien, Regularien, Vorschriften gibt, an die sich der DFB und natürlich auch wir als Partner zu halten haben. Aber trotzdem ist es so, dass wir in wöchentlichen Absprachen sind, also hier sehr, sehr eng vernetzt und gucken in regelmäßigen Showfixes dann auch, wie wir aus unseren Rechten, die wir gemeinsam vereinbart haben, wirklich dann das Beste rausholen können, sodass es wirklich auch im Sinne beider Partner ist. Also ich sage immer, im Sinne vom Vertrag gucken wir dann wirklich, wo können wir Mitspracherecht rausholen und da ist es natürlich auch immer im Sinne des Partners, dass wir zufrieden sind und wir aus unseren Rechten dann das Beste rausholen können. Aber viel wichtiger ist es fast tatsächlich noch die Mitsprache vor Vertragsabschluss. Also da dann zu gucken, welche Rechte benötige ich, um eben dann letztendlich meine Ziele erreichen zu können. Weil wenn ich am Ende beispielsweise einfach nur eine Logoplatzierung in meinen Vertrag hineinverhandelt habe, dann bleibt es natürlich auch dabei. Da gibt es dann nicht mehr groß zu verhandeln oder Mitspracherecht während der Saison. Deswegen ist es immer ganz wichtig, vorher eben zu schauen, was brauche ich, sich da einig zu werden und dann anschließend in diesen Leitplanken da so ein bisschen gemeinsam das Beste rauszuholen. Und genauso ist es eben auch mit Partnerschaften wie jetzt größeren Vereinen wie den FC Bayern Basketball, der ja auch schauen muss, dass er zum Beispiel die Rechte seiner 40 Partner wahrt. Und mal als Beispiel jetzt genannt, wir möchten ja in unseren Sponsorings auch immer unsere Produkte bewerben und unsere Produktvielfalt und können hier zum Beispiel im Rahmen des FC Bayern Basketballs nicht für unsere Lebensmittel im Shop werben, wie jetzt zum Beispiel Gummibärchen oder Müsliriegel, die wir im Shop haben, einfach weil ein anderer Partner beim FC Bayern Basketball genau schon dieses Recht innehat. Und es ist ja auch richtig und wichtig so, weil genauso wird ja auch unser Recht als Druckerei und als Marketingpartner gewahrt und kein anderer Partner darf in diesem Bereich Werbung machen. Deswegen, da gibt es immer gewisse Richtlinien, in die wir uns bewegen müssen, die aber auch uns zugutekommt und dann schaut man wirklich in den Rechten, die man hat, dass man wirklich für beide Seiten das Beste rausholt.
Also bei Doreen und mir ist die Erfolgsmessung jetzt ziemlich einfach. Wie viele Leute hören eine Folge an? Wie viele klicken drauf? Wie lange wird sie gehört? Dann war es gut oder schlecht? Aber wie läuft sowas jetzt bei euch ab?
Ja, die Frage ist wohl die am meisten diskutierteste im Sponsoring und auch gar nicht so einfach zu beantworten. Aber wie Sebastian vorab schon erwähnt hat, ist es nicht einfach ein Return on Invest, den man hier 1:1 messen kann. Es kommt auch so ein bisschen auf die Maßnahmen drauf an, die man im Sponsoring umsetzt. In unserem Fall sind es ja wirklich viel Maßnahmen, die auf die Markenbekanntheit einzahlen. Und Markenbekanntheit ist generell super schwierig zu messen. Also außer du machst regelmäßig primäre Datenerhebungen in Form von Umfragen. Aber ich glaube, das ist finanziell kaum zu stemmen. Und wir verlassen uns hier zum einen tatsächlich auf Reportings, die wir regelmäßig von unseren Partnern bekommen, wie jetzt zum Beispiel auch TV-Zahlen oder Sponsoring-Reichweiten, die wir dann tatsächlich berichtet bekommen. Oder eben auch wirklich dieses subjektive Emotionale, was ich eben vorher auch schon gesagt habe. Mit uns wird ganz oft gesagt, hey, das sind doch die von der Fußballbande. Also ich glaube, da kann dann keiner drüber hinwegschauen, dass tatsächlich die Markenbekanntheit durch so ein Sponsoring auch beachtlich gesteigert wird. Mhm. Und im Sponsoring haben wir natürlich auch einfach messbare Aktivierungen, wie jetzt zum Beispiel Social-Media-Kampagnen mit dabei oder Online-Banner auf den Webseiten der Partner. Da geht es natürlich dann auch einfach um Klicks, die wir auswerten können, um Aufrufzahlen, die wir auswerten können. Und bei Sales-Kampagnen jetzt zum Beispiel, wenn wir Sales-Events veranstalten mit Kunden, da geht es dann darum, längerfristig zu schauen, wie hat sich der Kundenumsatz verändert, die Bestellungen oder auch der Kontakt zum Kunde, um eben zu schauen, ob sich auch so Kundenbindungsziele letztendlich auszahlen.
Gab es Stolpersteine so beim Einstieg ins Sportsponsoring? Und falls es da bei uns keine gab, mal anders gefragt, was würdest du Unternehmen empfehlen, die jetzt sagen, wir würden auch gern ins Sportsponsoring einsteigen? Gibt es da so einen Tipp von dir?
Also ich würde sagen, ein ganz wichtiger Punkt, um Stolpersteine zu umgehen, ist eben, sich wirklich vorher genau Gedanken zu machen, was möchte ich mit meinem Sponsoring erreichen, welche Ziele möchte ich erreichen und welche Rechte brauche ich dafür. Deswegen ist eben genau diese Vertragsverhandlungsphase vorab super wichtig. Also zu dem Zeitpunkt muss man wirklich schon wissen, ich möchte das Ziel erreichen, hierfür brauche ich den und den Spielraum und die Rechte, weil wenn der Vertrag einmal gesetzt ist, dann hat man eben die Leitplanken, in denen man agiert. Deswegen hier auf jeden Fall der Punkt, vorher mit genügend Vorlauf sich Gedanken machen. Mhm. Und auch die Ressourcenplanung ist ein wichtiger Punkt, weil im Sponsoring ist es natürlich nicht so, dass man nur das Budget bedenken muss, das man jetzt braucht, um ein Sponsoring abzuschließen, sondern du brauchst auch genug finanzielle Ressourcen, personelle Ressourcen, um letztendlich aus diesem Sponsoring eben auch was rauszuholen, weil es bringt einem nichts, wenn man diese Rechte jetzt im Vertrag hat, aber letztendlich fehlt einem hinten die Zeit oder auch das Geld, um wirklich was daraus zu machen. Ja. Aber trotzdem würde ich sagen, ist Sponsoring auf jeden Fall nicht immer nur was für die Giganten, die genug Geld dafür haben. Also eben nicht nur für einen Google oder für einen Adidas. Denn viel wichtiger als ein großes Budget sind eben, dass man die richtigen Ziele hineinverhandelt, dass man partnerschaftlich agiert, dass man die gleichen Werte wie der Partner verfolgt. Ja. Deswegen würde ich hier auch tatsächlich sagen, ist mein Tipp, einfach mal machen. Also es ist schon irgendwie auch eine Art Try and Error und auch immer noch für uns nach 15 Jahren Sporterfahrung heißt es, nach jeder Saison zu gucken, waren es die richtigen Rechte? Ist es der richtige Partner? Können wir damit unsere Ziele erreichen? Brauchen wir neue Rechte? Also es ist schon eine ständige Evaluation einfach von dem, was man macht. Und deswegen, ja, mein Tipp, wirklich mal ausprobieren und gucken, ob es auf die eigenen Ziele einzahlt.
Wunderbar, oder?
Ja, ideal.
Ideal. Gut, können wir so lassen. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Das hat uns nochmal einen sehr schönen Einblick in die andere Seite gegeben.
Ja, sehr, sehr gerne.
Und
ich danke
auch
euch.
Und unsere Kollegen. Ich wusste davon auch noch nichts.
Super, das freut mich.
Gut. Ja, dann danke
Dankeschön.
Dir und ciao.
Bis zum nächsten Schuhwix.
Danke, ciao.
So, also zusammenfassend kann man sagen, es gibt eigentlich kein Unternehmen, das zu groß oder zu klein für Sportsponsoring ist. Und es gibt auch keinen Verein, der zu groß oder zu klein für Sportsponsoring ist. Man muss einfach nur genau wissen, wen möchte ich erreichen, was sind meine Ziele. Und dann findet jeder Verein und jedes Unternehmen genau den richtigen Partner.
Was wir weiterhin erreichen wollen, seid ihr. Deswegen wäre es super, wenn ihr den Podcast abonniert und den Flyer-Alarm Social-Media-Kanälen folgt. Also Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. Wir sagen jetzt erstmal ciao und bis bald.
Bis dann.